Ihr Lieben, ich freue mich, dass ich nach fast anderthalb Jahren mal wieder heute zu euch sprechen darf. Viele von euch wissen ja ein bisschen, was in dem letzten Jahr, was ich alles so erlebt habe. Vor fast exakt einem Jahr hatte ich einen Traum. Ich träumte, ich liege auf einer Art Bahre und ich muss sterben. Und es war so in diesem Traum, dass ich dachte, ja, okay, meine Zeit ist wohl jetzt gekommen, ich gehe zu meinem Herrn. Und ich war auch damit einverstanden. Und plötzlich, und dann fing an, mein Geist, meinen Körper zu verlassen. Und ich war schon so fast mit meinem Geist zur Hälfte aus dem Körper draußen. Kommt eine ganz starke Kraft und drückt meinen Geist zurück in meinen Körper. Ich habe niemanden gesehen, aber ich wusste, das ist Gott. Es ist die Kraft Gottes. Und ich hörte im Traum die Worte: Deine Zeit ist noch nicht zu Ende. Deine Zeit hier auf der Erde ist noch nicht zu Ende. Eine Woche später gehe ich zur Routineuntersuchung zum Gynäkologen. Einmal im Jahr macht man das ja so. Sollte man. Und da bekomme ich eine verheerende Krebsdiagnose. Eierstockkrebs im weit fortgeschrittenen Stadium. Multiple Metastasen im Bauchnetz. Derbe Tumormassen an Leber und im Becken, so steht es in meinem OP-Bericht. Ich werde operiert, eine lange Operation, an deren Ende ich einen Blutdruckabfall erleide und die Ärzte die Operation beenden müssen, weil sonst Gefahr für mein Leben bestanden wäre. Weil sie vorher aufgehört haben zu operieren, konnte man nicht allen Tumor entfernen. Danach beginnt eine fünfmonatige Chemotherapie und ich habe erst gestern erfahren, das wusste ich gar nicht, bei dieser Art von Krebs ist es eine der schwersten Chemos, die es gibt. Und es war, könnt ihr euch vorstellen, eine harte Zeit für mich. Die Chemo hatte einen guten Erfolg. Fast der ganze Tumor ist verschwunden in dieser Zeit. Und im Moment bekomme ich noch so eine Art, das nennt sich Antikörper, das ist auch eine Art Chemo, aber nicht so unangenehm, sage ich mal, hat auch Nebenwirkungen. Aber es geht mir, wie der Schwabe so schön sagt, recht ordentlich zur Zeit. Und ich freue mich, dass ich so heute einfach hier stehen darf. Und es ist ein Wunder. Für mich ist es ein Wunder der Güte und der Gnade Gottes und seines Erbarmens. Und dafür möchte ich ihm alle Ehre geben. Ihm allein und ihm zuerst. Ich glaube, dass ich durch die Wunden Jesu geheilt bin und dass auch der letzte Rest noch verschwinden wird. Ich möchte euch danken. Ihr habt als Gemeinde viel für mich gebetet und das habe ich gespürt, das hat mich getragen. Und ich möchte euch wirklich von Herzen danken. Es ist wunderbar, wenn man Geschwister hat und weiß darum, da stehen Menschen, die ringen mit einem im Gebet. Das ist so wichtig. Vielen Dank dafür. Wenn das Leben so von heute auf morgen auf den Kopf gestellt wird, dann ist man natürlich erstmal geschockt. Ich hatte viele, viele Fragen, aber keine Antworten. Darüber hinaus erschien Gott, zumindest während dieser Chemozeit, seltsam weit entfernt. Ich bin da ehrlich, das war echt ein mühsamer Kampf. Und das Schlachtfeld, das waren meine Gedanken. Immer dieses, was, wenn das nicht mehr wird? Was, wenn, was hatte ich falsch gemacht? Ja, da kommen einem ja die unmöglichsten Gedanken. Ich bin doch Kind Gottes, jetzt habe ich 30 Jahre meinem Herrn gedient und jetzt das? Ja, Gott, was soll das alles? Aber dann war immer wieder diese leise Stimme, ganz, nicht so oft, aber ich habe sie gehört, des Heiligen Geistes. Christine, vertraue mir. Und Denke an deinen Traum. Mein größter Trost auch in dieser Zeit war das Wort Gottes. Wenn ich meine Bibel hatte, dann ging es mir gut, da habe ich mich rein versenkt und habe die Worte, die der Herr mir immer wieder auch mal wichtig gemacht hat, im Glauben über mir ausgesprochen, proklamiert, und dann wurde es auch leichter ums Herz. Diesen Abschnitt bezeichne ich, diesen Lebensabschnitt, den ich da jetzt gegangen bin, bezeichne ich als meine Wüstenzeit, weil es im wahrsten Sinne des Wortes eine Wüstezeit war. Und ich möchte euch einfach hineinnehmen heute mit in ein paar Gedanken, die Gott mir so in dieser Zeit offenbart hat. Die Wüste ist klar, ist ein Ort, aber es ist auch vielmehr ein Zeitabschnitt, durch die jeder Christ früher oder später immer wieder mal gehen wird. Wir dienen Gott, wir suchen ihn, wir freuen uns an ihm. Aber dann geschieht etwas, wie aus dem Nichts, eine Krise, die alles auf den Kopf stellt. Es muss nicht immer so eine schwere Krankheit sein, es gibt andere Dinge. Ja, es läuft in der Familie aus dem Ruder, im Job, finanziell. Plötzlich verstehen wir Gottes Wege nicht mehr und Gott selber scheint sich wie in tiefes Schweigen zu hüllen. Dann kommen Gefühle wie Angst, Frustration, auch Misstrauen gegenüber Gott. Ich glaube, jeder von uns hat sowas schon mal erlebt. Wenn wir uns das klassische Beispiel einer Wüstenwanderung anschauen, dann denken wir natürlich sofort an das Volk Israel. Gott befreit sie mit starker Hand aus Ägypten, aus der Sklaverei. Sie bekommen die Verheißung auf ein Land, in dem Milch und Honig fließen, und dann erleben sie, wie der Feind im Roten Meer vernichtet wird, das Wunder des Meers, das sich teilt, und dann quasi über Nacht finden sie sich in der Wüste wieder. Tags heiß, nachts kalt, das Gehen über Stock und Stein ist mühsam, die Vorräte gehen zur Neige und sie bekommen Hunger und Durst. Und was ist ihre Reaktion? Halleluja! Danke, Herr, dass du uns befreit hast. Preis sei dir. Ja, nein, ihr nicht. Wir wissen es. Sie fangen an zu murren. Sie werden frustriert und sie stellen interessante Fragen. Wir lesen mal zusammen 2. Mose 14, Vers 11. Hast du uns deshalb, weil es in Ägypten keine Gräber gibt, mitgenommen, damit wir in der Wüste sterben? Was hast du uns da angetan, dass du uns aus Ägypten weggeführt hast? Wieso sind wir nicht in Ägypten geblieben? Gott, willst du, dass wir in der Wüste umkommen? Es ist schon seltsam, wie schnell wir Menschen dazu neigen, Gottes Wohltaten zu vergessen, wenn wir in Schwierigkeiten kommen. Und wie kommt es eigentlich, dass wir überhaupt zu bestimmten Zeiten unseres Lebens uns plötzlich in einer Wüste wiederfinden? Dazu möchte ich mit euch einen Vers lesen aus 5. Mose 8, Vers 2, den der Herr mir letztes Jahr mal hat ganz groß werden lassen. Du sollst des ganzen Weges gedenken, den der Herr dein Gott dich nun 40 Jahre lang in der Wüste hat wandern lassen, um dich demütig zu machen und dich zu erproben, damit er erkenne, wie es um dein Herz steht, ob du nämlich seine Gebote halten wirst oder nicht. Das Erste, was uns hier gesagt wird, dein Gott hat dich 40 Jahre lang in der Wüste wandern lassen. Nicht der Teufel, nicht der Zufall und auch nicht die Umstände. Gott selber ist es, der in die Wüste führt. Sehen wir auch im Neuen Testament. Jesus voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Gott tut nichts ohne Absicht. Er hat einen wunderbaren Weg für dich und für mich in diesem Leben, aber interessanterweise führt dieser Weg eben nicht immer nur durch endlose Blumenwiesen. Was uns Gott weiter erklärt in diesem Vers ist: Ich habe dich in die Wüste geführt, um dich demütig zu machen, um dich zu erproben, damit ich erkenne, was in deinem Herzen ist. Wenn Gott uns demütig machen will, dann geht es ihm nicht darum, und das ist mir ganz wichtig, uns zu quälen oder gar uns zu bestrafen. Weil dieses Wort haben wir schon so in der Form auch oft abgespeichert. Ich habe im Duden ein schönes Synonym gefunden für demütig. Da steht, demütig sein ist jemandem ergeben sein. Und so könnte man sagen, Gott wollte das Volk Israel in der Wüste sich ergeben machen. Er wollte, dass sie völlig von ihm abhängig sind. Warum? Psalm 119, Vers 67 bringt es sehr schön zum Ausdruck. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Gott möchte aber nicht, dass wir in die Irre gehen. Was ist das Gegenteil von Demut? Hochmut, genau, oder Stolz. Auch in den Psalmen heißt es mal, stolze Menschen, hochmütige Menschen dürfen nicht Gott unter die Augen treten. Gott will aber, dass wir uns ihm unter die Augen treten. Und wenn er uns demütig machen will, dann ist es ein Akt seiner Liebe zu uns. Er möchte, dass unser Herz weich wird, dass es formbar wird für ihn. Und deshalb arbeitet er daran. Und er prüft uns auch, er erprobt uns, wie dieser Vers auch sagt. Er prüft uns, damit er erkennt, was in unserem Herzen eigentlich ist. Muss denn Gott erkennen, was in unseren Herzen ist? Weiß er das nicht schon? Selbstverständlich weiß er es, er ist ja Gott. Er weiß alles. Wer meistens gar nicht weiß, was in seinem Herzen los ist, das sind wir selber. Gott möchte im Laufe unseres Lebens unsere Herzen verändern. Unser Herz, das ist der Sitz unserer Persönlichkeit, das ist unser Charakter, unser Wesen. Und da will er ran, bei dir und bei mir. Bevor die erste Chemotherapie begann, wurde mir gesagt, ja, Frau Kurat, da werden Sie dann ganz schnell alle Ihre Haare verlieren. Und dann habe ich gebetet, habe gesagt, Herr, lass mich die erste Frau sein, die bei der Chemo keine Haare verliert. Ich war voller Glauben. Und als dann nach ganz kurzer Zeit dann die Haare wirklich komplett ausfielen, da habe ich das als total demütigend empfunden. Wenn ich mich morgens im Spiegel angeschaut habe, wie ich da so stande, ich war auch sehr, sehr mager und dann diese Glatze, da habe ich gedacht, du siehst aus, wie wenn man dir komplett deine Würde genommen hat. Und ich konnte einfach ein Stück weit zum ersten Mal auch empfinden, ein bisschen wenigstens, wie es den Menschen im Dritten Reich in den Vernichtungslagern ging. Denen hat man auch den Kopf rasiert, um sie zu demütigen. Und dann, das war noch das Beste, stelle ich eines Tages plötzlich fest, dass mein Herz voller Neid war. Neid, ich war neidisch auf jeden, der Haare hatte. Ich war neidisch auf jeden, der keinen Krebs hatte und gesund war und einfach so sein Leben weiterleben durfte, während ich so schwer leiden musste. Neid hat noch einen Bruder und der heißt Selbstmitleid. Ich tat mir sehr leid selber. Und dann ließ Gott mich in seiner Gnade eines Tages genau diesen Vers lesen, was er mit Israel in der Wüste gemacht hat. Und dass es darum geht, dass ich erkenne, was in meinem Herzen ist. Und es war so ein befreiender Moment für mich. Ich konnte sagen, Herr, ja, du hast recht. Ich bin neidisch, ich bin selbst mitleidig. Ich will das auch nicht leugnen. Ja, du hast recht. Und ich kann dafür niemand die Schuld in die Schuhe schieben, auch dir nicht. Das will ich auch nicht. Vergib mir und verändere bitte mein Herz an diesem Punkt. Und tatsächlich, ich kann das wirklich so, ich muss es sagen, in relativ kurzer Zeit war das weg. Und ich konnte mich freuen darüber, dass andere gesund waren. Und das ist einfach auch ein Wunder seiner Gnade. Ich habe bis heute keine Antwort darauf, warum ich so schwer krank werden musste. Mein Stand bis hierher, so wie ich es bis hierher verstehe, ist: Nicht Gott hat mich krank gemacht. Krankheit ist eine Folge der Sünde, der gefallenen Welt, in der wir leben. Fakt ist aber auch, er hat diese Krankheit zugelassen. Er lässt schwierige Dinge zu in unserem Leben. Ich glaube, das geschieht deshalb, weil er sich verherrlichen will. Und das tut er einfach manchmal ganz anders, als wir denken. Warum hat zum Beispiel Jesus Lazarus nicht geheilt? Hätte er doch locker machen können. Lazarus musste sogar sterben. Ihr kennt die Geschichte. Obwohl, wie es heißt, Jesus ihn und seine Schwestern lieb hatte. Ja? Und er liebte sie und trotzdem ließ er zu, dass sie durch diesen schmerzhaften Prozess des Todes gehen mussten. Er ließ sie erleben, dass er angeblich zu spät kam. Und Lazarus starb. Jedoch wäre er nicht gestorben, wäre das größere Wunder nicht geschehen und wir könnten nicht davon heute lesen. Gott hat immer ein größeres Bild. Er hat eigentlich das ganze Bild, das ist nicht nur größer, er hat das vollkommene Bild über unser Leben und wir sehen halt so stückchenweise. Ich möchte nochmal in unseren Text gehen, in den nächsten Vers. Als Israel wandert nun in der Wüste und dann heißt es, so demütigte er, Gott, dich und ließ dich Hunger leiden. Dann aber speiste er dich wieder mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich zu der Erkenntnis zu führen, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, sondern von allem, was vom Mund des Herrn ausgeht. Ein weiterer Aspekt der Wüste ist, die Wüste ist nicht komfortabel. Da gibt es keinen Überfluss. Wir erleben Gottes Versorgung in der Wüste. Israel hat es erlebt, ich habe es erlebt. Und jeder von uns wird es erleben. Gott stillt immer unsere notwendigen Bedürfnisse. Aber er stillt sie auf seine Weise. Das hat die Israeliten auch demütig gemacht. Sie bekamen zu essen. Er hat ihren Hunger gestillt, aber da fielen halt keine knusprigen Baguettes vom Himmel, sondern es fiel Manna, dieses weiße, flockige, sah aus wie Koriandersamen, schmeckte nach Honigkuchen. Das war was total Neues, das kannten sie überhaupt nicht. Ein Wunder der Gnade und der Güte Gottes. Und sie waren total abhängig davon. Man wusste ja, würde es morgen wieder vom Himmel regnen. Jeden Tag neu mussten sie es aufsammeln und sie konnten es nicht aufbewahren, denn am nächsten Tag war es verdorben. Für uns heute heißt das, auch wir können nicht von den großen geistlichen Erkenntnissen leben, die wir gestern hatten oder die andere gemacht haben. Wir brauchen dieses lebendige Manna selber, jeden Morgen neu und es ist verfügbar. Es ist da in guten und in schwierigen Zeiten, vorausgesetzt, wir sammeln es auf. Wir kommen und sagen, Herr, ernähre du mich durch dein Wort. Und wir erleben die Begegnung mit ihm. Die Israeliten nun wieder nicht ganz so, sie waren wieder unzufrieden. 4. Mose 11, Vers 4 heißt es, da fingen auch die Israeliten wieder an zu jammern und klagten, wer gibt uns Fleisch zu essen? Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst zu essen hatten, an die Gurken, an die Melonen, an den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Jetzt aber sind wir ganz ausgehungert, gar nichts ist da, nichts bekommen wir zu sehen, außer dem Manna. Was sagen Sie im Prinzip wieder? Wir sehnen uns nach Ägypten zurück, ich finde es unfassbar, und deine Art, uns in der Wüste zu versorgen, die passt uns schon zweimal nicht. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Was ist in ihren Herzen? Wir kommen der Sache vielleicht auf die Spur, wenn wir darüber nachdenken, was war denn eigentlich ihre Motivation, aus Ägypten befreit zu werden? Ich denke, sie dachten, bei ihrer Befreiung geht es vor allem darum, aus der Sklaverei befreit zu werden, und dann sollte es ihnen wieder gut gehen, dann würde es ihnen gut gehen. Und das war ja auch so. Das ist Gottes Absicht. Gott will, dass es seinen Kindern gut geht. Und er hat auch uns befreit aus der Macht von Sünde und Tod, hat uns herausgerissen, heißt es, aus der Finsternis und in das Reich seines lieben Sohnes versetzt. Aber das ist ja erst der Anfang. Da geht es ja weiter danach. Was möchte Gott danach, nach diesem elementaren Befreiungsschlag? Er möchte, dass der Zustand unserer Herzen dem Zustand seines Herzens entspricht. Dass unser Charakter sein Charakter ist. Und das geschieht halt nicht innerhalb eines Momentes, nach der Bekehrung und Wiedergeburt, sondern das ist ein lebenslanger Prozess. Wenn es uns gut geht, wenn das Leben rund läuft, ja, dann können wir leicht sagen, Gott ist gut, er liebt mich, alles super. Aber wie reagiert unser Herz, wenn wir uns vielleicht für eine längere Zeit in der Wüste befinden, wenn Umstände sich nicht ändern? Reicht es uns dann aus, darauf zu vertrauen, dass Gott da ist und uns immer liebt, unabhängig von unseren Umständen? Ist allein das Wissen um seine beständige Gegenwart in uns, ist es ausreichend, damit wir zufrieden sind? Denn er hat uns ja zugesagt, ich werde euch niemals verlassen und versäumen. Was wirklich in unserem Herzen wohnt, kommt meistens raus in der Krise. Gottes Absicht für sein Volk war damals, und es ist es heute, 3. Mose 26, ich, Gott sagt, und ich werde in eurer Mitte leben. Er lebt in uns. Ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Da geht es um Beziehung. Warum muss man dann ausgerechnet in die Wüste, um das zu lernen? Ich glaube, dass Gott wusste, wenn Israel ihm in der Wüste vertraut, wenn Israel an ihm festhält und ihn unabhängig von ihrem Wohlergehen liebt, dann würde auch in der Zukunft keine noch so herausfordernde Situation sie erschüttern können. Wüstenzeit ist Trainingszeit. Gott wusste nämlich genau, wenn sie ins verheißene Land kommen, da wird es ja auch nicht anders. Da lauert schon der Feind. Auch da würden sie kämpfen müssen. Und dann konnten sie anwenden, was sie in der Wüste gelernt hatten. Und zwar richtig, mit Schmackes. Und was Gott auch sieht, ist, dass gerade in guten Zeiten, in fetten Zeiten, eben auch die Gefahr besteht, dass wir uns ganz leicht wieder von ihm entfernen. Manchmal denke ich, das ist so ein Trend heute auch in unserer Zeit. Wir leben in der westlichen Welt in unermesslichem Reichtum. Gemessen an dem, was unsere Vorfahren hatten. Wir leben in großer Freiheit und mit Wohlstand. Aber sind wir deshalb immer zufriedener? Zieht uns der Lebensstil, den wir heute haben, näher an Gottes Herz oder eher weg von ihm? Diese Frage beschäftigt mich immer wieder in meinem normalen Alltag. Israel, heißt es in der Bibel, soll ein Vorbild für uns sein. Also wenn man ein Vorbild braucht, stehen wir ja wohl in der Gefahr, vielleicht ähnlich gestrickt zu sein wie sie. 1. Korinther 10, Vers 6 wird es gesagt, alles, was Israel widerfahren ist, das alles ist uns zum warnenden Vorbild geschrieben. Gott fand an den meisten unter ihnen kein Wohlgefallen, obwohl sie alle denselben geistlichen Trank und dieselbe geistliche Nahrung bekommen hatten. Sie alle tranken aus dem geistlichen Felsen, der sie in der Wüste begleitete, und das ist Christus. Und trotzdem, obwohl sie das alles hatten, fand er an den meisten kein Wohlgefallen. Warum nicht? Eine Antwort, die ich für mich entdeckt habe, steht im Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 10. Da heißt es, immer führt sie ihr Herz in die Irre. Sie erkannten nie meine Wege. Deshalb schwor ich in meinem Zorn, sie sollten nicht zur Ruhe kommen. Gott sagt hier im Grunde nichts anderes als, Israel hat seine Wege nicht erkannt. Ja, was sind denn seine Wege? Es heißt immer, sie haben seine Taten erkannt, aber Mose hat seine Wege erkannt. Da ist ja wohl ein Unterschied. Also seine Wege, das ist er selber. Das ist sein Herz, sein wunderbares, sein heiliges, vollkommenes Wesen. Seine Wege zu erkennen, bedeutet zu verstehen, wie er ist. Was sein Herz bewegt. Und sein Wunsch ist für Israel und für uns. Er will, dass wir ganz in ihm zur Ruhe kommen. Das heißt, zur Ruhe von unserem eigenen Tun. Und zu fragen, Herr, was willst du? Was willst du? Israel war an seinen Segnungen interessiert. An dem, was er für sie tun konnte. Und das war ja eine Menge. Sie haben ja viel erlebt. Aber sie wollten sich halt gut fühlen, ja, sie wollten, es ging um ihre Bedürfnisse, um ihre Sicht der Dinge. Mose, ja, der konnte Gott begegnen, aber sie sagten, oh, sprich du mit dem Herrn, wir bleiben in der Ferne und beobachten aus sicherem Abstand. Aber das war nicht Gottes Wille für sie. Wo stehen wir heute an diesem Punkt, jeder für sich? Machen wir uns die Mühe, tiefer zu graben? Jagen wir Gott beständig nach? Oder sind wir eher Menschen, die man zum Jagen tragen muss? Was ist unsere Motivation, überhaupt Gott zu suchen, mit ihm leben zu wollen? Und letztlich darf er über dein und über mein ganzes Herz verfügen. Ich habe in dieser in meiner Wüstenzeit angefangen zu lernen. Ich sage es vorsichtig, ich bin ja noch nicht fertig mit Lernen, dass es etwas Wunderbares ist, wenn ich mein aufgescheuchtes Herz, und es war oft aufgescheucht, immer wieder inmitten von Not, von Schmerzen und von schwierigen Umständen, aber wenn ich es in die Ruhe vor Gott bringen konnte, dann war plötzlich alles anders. Ich habe gelernt, und da bin ich immer noch dran, nicht die Krise anzustarren, nicht die Umstände anzustarren, sondern das Kreuz. Das ist der Ort, am Kreuz ist der Ort, wo Jesus so sehr für uns gelitten hat, um uns frei zu machen von Schuld und Sünde und wo er alle unsere Krankheit geheilt hat, durch seine Wunden. Am Kreuz Jesu kommt mein Herz zur Ruhe und ich darf erkennen, wie unendlich geliebt ich bin. Gott hat seine Liebe offenbart am Kreuz. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, ob du fröhlich bist oder ob du gerade durch eine schwierige Zeit gehst, aber ich möchte dich einladen, deinem Gott und Vater dein Herz hinzuhalten und ihm die Erlaubnis zu geben, es in das Bild Jesu zu verwandeln. Denn das ist, was er mit uns vorhat. Lasst uns zum Schluss noch einen Vers gemeinsam lesen, der das so, finde ich, wunderbar zum Ausdruck bringt. Römer 8, Vers 28, da heißt es: Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie, seine Kinder, ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Wir denken so oft, unsere Werke wären wichtig, unser Tun. Aber was wir mal mit in die Ewigkeit nehmen, sind nicht die Dinge, die wir hier geleistet haben, wie viel wir geschuftet haben, wie viel Vermögen wir angehäuft haben oder wie erfolgreich wir waren, auch im geistlichen Dienst. Es ist super, wenn wir viele Kranke heilen und Dämonen austreiben, wenn wir einen großartigen prophetischen Dienst oder sonst irgendwas hatten, evangelistisch, das ist wichtig und es ist gut und richtig. Aber ehrlich gesagt, klingt jetzt herausfordernd, aber das hatte Judas auch. Und er ist am Ende gescheitert. Wenn wir einmal auf unserem Sterbebett liegen, und dann alles zurücklassen müssen. Alles, was uns wichtig war, werden wir zurücklassen müssen. Was unser Leben irgendwie ausgemacht hat. Aber was Gott wichtig war, dein Charakter, dein Herz, das nimmst du mit in die Ewigkeit. Und es wurde mir in dieser Zeit, die ich da jetzt durchlebt habe, immer wichtiger. Und es war mir aber auch ein Trost, ein unheimliches, wie soll ich sagen, ein Trost, weil ich gespürt habe, Jesus hat diesen Glauben, dieses Werk in uns begonnen. Und er wird es auch vollenden, auf seinen Tag hin. Und ich muss eigentlich nichts mehr tun, als mein Herz ihm geben, ihm ergeben sein, Ja zu sagen zu seinen Wegen, auch wenn ich sie nicht immer gleich oder manchmal auch gar nicht verstehe. Was Gott mit uns vorhat, was er in der Vergangenheit getan hat, was er gerade jetzt tut und was er noch tun wird. Alles, die guten und die schweren Zeiten. Alles ist auf dieses große Ziel ausgerichtet, zu werden wie Jesus, damit er und er allein verherrlicht wird in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir stehen vor dir heute Morgen, jeder für sich selber. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst mit Offenbarung und dass du uns zeigst, was es bedeutet, wenn du uns in das Bild Jesu verwandeln möchtest. Du siehst all die Flecken und dunklen Stellen, die noch in unseren Herzen sind. Und du hast damit kein Problem. Du möchtest da nur ran. Herr, wir wollen nicht mit unserem Herzen in die Irre gehen. Wir wollen lernen von dem, was dein Wort sagt, auch was Israel erlebt hat. Wir wollen Lernende sein. Wir wollen in dir zur Ruhe kommen und wollen erkennen, wie du wirklich bist. Wie Maria zu deinen Füßen sitzen und von dir lernen, empfangen und dann losgehen. Hilf uns, Herr, mit unserem Herzen zuerst nach den Dingen deines Reiches zu trachten, damit dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch hier auf der Erde. Die Dinge, die du tun willst, sind doch im Himmel alle schon vorbereitet. Dass sie hier auf die Erde kommen, lass uns dir nicht im Weg stehen. Und Herr, wir trachten nach deinem Reich. Dein Reich, Herr, das ist nicht Essen und Trinken. Dein Reich ist ein Leben zu führen nach deinem Willen und mit Frieden und Freude erfüllt zu werden. Durch dich, Heiliger Geist, wir ehren dich heute Morgen. Ich danke dir, dass du mit jedem Einzelnen bist und dass du an unseren Herzen arbeitest, wenn wir dir die Erlaubnis geben. Durchforsche unsere Herzen. Durchleuchte unsere Herzen, Herr, und sieh, wie wir es meinen. Ich will gerade noch den Schluss, fällt gerade noch dieser, das ist Psalm 139. Gott, erforsche mich ganz und durchleuchte mein Herz. Prüfe mich und sieh zu, wie ich es wohl meine. Schaue nach, ob ich auf gefährlichem Wege bin, der zum Unheil führt, und leite du mich auf dem Wege des Heils. Danke, Herr, dass du uns auf dem Weg des Heils führst, auf keinem anderen Weg, auf dem Weg des Heils. Amen.